Georgette, die mit Alles von mir, mit ihrem großartigen Pianisten Terry Truck. Und die beiden kommen tatsächlich nach Tübingen. Und zwar am 13.11., das ist ein Samstag, ins Sudhaus hier in Tübingen. Das ist eine ganz großartige Künstlerin, Georgette, die. Und ja, wir haben hier heute auch ganz großartigen Besuch hier im Studio von der Wüstenwelle. Und zwar ist bei uns ein Mensch, der schon viele, viele tausend Hunde gerettet hat. Und wie er das gemacht hat und wie sein Leben so aussieht, das erzählt uns heute hier live im Studio. Bei uns ist Matthias Schmidt. Herzlich willkommen. Toll, dass es dich gibt, ganz generell. Und toll, dass du hier bei uns bist.
Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich total, hier zu sein.
Ja, und ich freue mich auch wahnsinnig. Ja, hier am Mikrofon ist übrigens Gabriele Busse und für die Technik verantwortlich ist wie immer der Hund Krümelchen. Und ich musste gerade tatsächlich, Matthias, bei dem Lied auch an dich denken. Alles von mir nämlich. Ich habe immer das Gefühl erstens, dass alles von mir für dich bedeutet, alles für die Tiere, alles für die Hunde. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, wenn du nur noch ganz kurze Zeit zu leben hättest, was würdest du machen? Wahrscheinlich würdest du ein Tier retten, oder?
Das ist eine gute Frage. Das ist echt eine. Ich habe mir die Frage tatsächlich noch nie gestellt, aber ich glaube, das jetzt zu wissen und das irgendwie so zu wissen, dass es ein bisschen länger als 5 Minuten ginge, wäre auf jeden Fall nochmal ein Weg nach Rumänien, keine Frage.
Siehst du, genau das habe ich mir gedacht. Und gerade musste ich auch bei dem Lied deshalb so ein bisschen lachen, weil in dem Lied geht es ja darum, dass das Schiff sinkt. Ja, und was macht man noch in diesen 10 Minuten? Das ist natürlich auch so ein Titanic-Moment, ne? Dass man vielleicht noch versucht, wen anders zu retten, wie Kate, die dann auf dieser Holztür im Wasser gerettet wird, während man selber absäuft. Und ich habe mir dich vorgestellt, wie du so einen Hund auf dieser
Holztür. Auf der Holztür haben. Ja.
Der Titanic-Moment für Tierretter. Ich glaube, das wärst du.
Ja, wobei wir da ja wirklich einige zu retten hätten in unserem Tierheim.
Ja, und das machst du ja tatsächlich. Du hast ja, also als du das letzte Mal da warst, hattest du 6000 Hunde in deinem Tierheim, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, das stimmt.
Das ist jetzt ja schon fast 2 Jahre her, dass du hier warst. Wie ist es denn jetzt gerade? Wie viele Tiere sind? Und ja, ich sage kurz dazu, du hast das größte Tierheim der Welt aufgebaut tatsächlich, also mit aufgebaut. Und du leitest das, das ist die Smeura in Rumänien. Wie viele Tiere sind da jetzt gerade?
Ja, die schlechte Nachricht ist, dass es wirklich genauso viele Tiere sind, nämlich wieder 6000. Und wieder heißt, dass es im vergangenen Jahr den Moment, der fast 8 Monate lang anhielt, gab, dass wir fast 1400 Hunde weniger hatten. In der ziemlich harten Zeit des Lockdowns oder unter Corona haben wir wahnsinnig viele Hunde vermittelt hierher zu unseren deutschen Partnertierheimen. Und Hunde sind sehr viel besser vermittelt worden als in der Zeit zuvor. Darüber können wir auch noch sprechen, ob das so unbedingt gut war, dass so wahnsinnig viele Tiere vermittelt worden sind. Aber für uns, für unser Auslandsprojekt im Tierschutz, war es eine ganz arg segensreiche Zeit. Oder das war ein segensreicher Moment unter Corona, dass wir sehr viel mehr Tiere vermitteln konnten. Allerdings stehen wir heute wieder bei dieser Zahl 6000 und haben in diesem Moment 4200 erwachsene Hunde und fast 1300 Welpen.
Das ist ja der Wahnsinn.
Ja, es ist insofern der absolute Wahnsinn, weil das einfach auch so schwer erklärbar zu machen ist, dass wir seit 20 Jahren vor Ort in Rumänien aktiv Tierschutzarbeit leisten. Unsere Hauptaufgabe wirklich die Kastration der Tiere ist. Und wir jedes Jahr aufs Neue, ich kann diesen Satz selber nicht mehr hören, so viel Welpen wie noch nie hatten. Also es wird jedes Jahr aufs Neue getoppt auf eine Weise. Und auch in diesem Jahr 2021 ist es wieder so, dass wir 1350 Welpen noch nie hatten, auch im vergangenen und die all die Jahre zuvor nicht. Aber dieses Jahr ist es so, dass 1250 Welpen jetzt in diesem Moment bei uns im Tierheim Smeura beherbergt werden. Und die sind zum einen, also klar, es gibt natürlich Dinge, die du daran erklären kannst. Zum einen kommen wir sehr viel tiefer in die entlegensten und entferntesten Dörfer und Gemeinden mit unseren Kastrationsmobilen und werden dort vor Ort mit all denjenigen Welpen konfrontiert, die bereits auf der Welt sind. Für die müssen wir einstehen, die können wir nicht ihrem Schicksal überlassen. Und an einem Tag, wo du mit dem Kastrationsmobil unterwegs bist und dann um 16:30 Uhr, 17 Uhr zurück kommst und irgendwo sehr glücklich und vielleicht auch ein bisschen stolz bist, dass du zwischen 20 und 25 Tiere kastriert hast, Hunde oder Katzen, hast du für gewöhnlich 15 und 20 und 25 Welpen mit im Gepäck, weil das diejenigen sind, die du auf der Straße oder in dem entlegenen Dorf der Gemeinde aufgefunden hast oder die übergeben wurden.
Und die kann man da nicht lassen, weil die es nicht überleben würden.
Du könntest sie, wenn du sie dort lassen würdest, dann wüsstest du einfach mit einer sehr großen Verbindlichkeit, dass sie nicht versorgt sind und dass sie auch von niemandem kastriert werden.
Ach so, ja klar.
Und dann hast du genau diese Welpen, bilden dann die Generation 2, wenn du so willst, die sich auf der Straße weiter vermehren.
Genau, und man kann die ja erst ab einem gewissen Alter kastrieren, ne? Erst ab einem halben Jahr oder ab 9 Monaten, ne? So.
Ja, ganz genau. Du kannst Hunde ab dem 9. Lebensmonat kannst du sie kastrieren.
Das heißt, ihr nehmt die auch eben deshalb mit, damit das nicht die Tiere nachher werden, die sich dann eben wieder so stark vermehren. Das heißt aber ja, dass eure Arbeit eben wahnsinnig sinnvoll immer noch ist, auch wenn es jetzt ja erstmal von außen auf den ersten Blick so wirken könnte, Mensch, es bringt ja gar nichts, ihr habt ja immer noch total viel Welpen. Aber es bedeutet ja vielleicht einfach nur, ihr findet mehr Welpen und ihr habt euren Radius erweitert.
Ganz genau, wir stehen für sehr viel mehr Welpen ein und wir haben den Radius tatsächlich erweitert. Ein total konkretes Beispiel ist, wenn du in so einer Dorfstraße in Rumänien unterwegs bist, die jetzt nicht unbedingt asphaltiert ist, wo du klassische Häuser hast, die mit Strohdächern belegt sind, wo es kein fließend Wasser gibt und auch nicht unbedingt elektrischen Strom, die großzügig eingezäunt sind und die meistens große Vorgärten und auch hinter dem Haus große Gemüsegärten haben, dann leben in genau so einem Haus 2 bis 4 Hunde und 3 bis 6 Katzen. Da all diese Tiere nicht kastriert sind und weil es von der Mentalität der Rumänen auch nicht unbedingt an oberster Priorität steht, diese Tiere kastrieren zu lassen, bestünde denn die Möglichkeit, dass sie es kostenlos könnten oder den finanziellen Rahmen dafür hätten, dann hast du das Problem, dass all diese Tiere sich ja wahnsinnig vermehren. Und wenn wir mit dem Kastrationsmobil unterwegs sind und in genau so ein beschriebenes Dorf kommen, dann hast du da zum Beispiel 10 Haushalte. Du klingelst, gehst von Haus zu Haus, führst Gespräche mit den Leuten und von 10 Haushalten sagen dir 6 Haushalte zu, ihren gesamten Tierbestand, wenn man das jetzt so nennen will, kastrieren zu lassen. Das geschieht dann auch sofort vor Ort, direkt im gleichen Moment, mehr oder minder. So eine Kastration kriegst du ja innerhalb von 25 Minuten wirklich praktisch, technisch umgesetzt.
Mit dem Kastrationsmobil, mit einer mobilen Tierärztin oder Tierarzt, mit Narkose und allem drum und dran dann.
Ja, ganz genau. Aber gerade bei dem Beispiel bleibend von den 10 Haushalten, bei denen dir 6 zusagen, hast du 2, die nicht ihren kompletten Tierbestand kastrieren lassen, weil sie sagen, hier den Rüden, den lassen wir aber nicht kastrieren, das ist ja kein richtiger Hund mehr, wenn der kastriert ist. Und 2 Haushalte, um zu den 10 zu kommen, die einfach klipp und klar sagen, nö, machen wir nicht, interessiert uns nicht, mentalitätsbedingt, religiös bedingt. Das Orthodoxe, zumindest ist das, was wir sehr, sehr häufig als Antwort bekommen. Der liebe Gott will nicht, dass man sich da einmischt und eingreift vielmehr. Auf der anderen Seite würde der liebe Gott niemals wollen, dass so viel Leid entsteht, wenn man bei dem Thema bleiben will oder sich daran festhalten möchte.
Und es gäbe Hunde ohne menschliches Eingreifen auch gar nicht.
Ganz genau, exakt.
Aber das heißt, ihr habt eigentlich nur, was heißt nur, aber 60% sagen definitiv zu. Dann habt ihr nochmal 20%, wo die Leute zum Teil zusagen, aber ihr habt dann doch, sag ich mal, von 10 Tieren dann doch vielleicht 3, die dann nicht kastriert werden, weil die Leute das nicht wollen, oder?
Ganz genau, du hast tendenziell sogar mehr als 3 Tiere von 10. Und das Schlimme ist, du kommst in genau dieses eben beschriebene Dorf ein halbes Jahr später wieder und die 3 oder 4 Unkastrierten haben sich mindestens einmal vermehrt und aus deren Vermehrung entstanden zwischen 4 und 8 Welpen rechnerisch, völlig realistisch übrigens, tendenziell sogar noch mehr. Die wiederum sind ab dem 9. Lebensmonat geschlechtsreif und vermehren sich wieder. Und aus einem einzigen Hundepaar hast du nach einem halben Jahr 8, 12, 16, 24 weitere Hunde. Und die lassen diese Hauptstraße, eben beschriebene Dorfstraße, nach einem halben Jahr genau so aussehen, als wärst du niemals dort gewesen.
Meine Güte, das muss ja wahnsinnig deprimierend sein für euch.
Das ist deprimierend und auch furchtbar desillusionierend, weil du halt einfach nie ein Ziel erreichst und weil du natürlich, du erreichst für den Einzelnen was, auch für die Mutterhündinnen ist es nicht toll, 2 bis 4 Mal im Jahr gedeckt zu werden und die Welpen auszutragen, zu versorgen und so weiter. All die Entbehrungen, die sie da erleben müssen und für die sie bei Wind und Wetter, Kälte, Hitze ausgesetzt sind, durchstehen müssen, das ist ein richtig hartes Leben.
Wie motiviert man sich dann da weiterzumachen? Das ist ja endlos. Also wir hatten ja auch schon mal im Vorgespräch gerade eben, ne, so diese Sinnfrage ganz allgemein. Also wie motiviert man sich jetzt nicht nur ja innerhalb von einer ziemlich zerstörten Welt immer weiterzumachen, sondern wie motiviert man sich auch angesichts einer Aufgabe, die eigentlich nicht zu bewältigen ist?
Du kriegst die Aufgabe so nicht bewältigt, das stimmt. Und ohne politische Hilfe, also Gesetzesänderungen, infrastrukturelles Umsetzen von Kastrationen wirklich breitflächig, kriegt man es tatsächlich nicht in den Griff. Du kannst dir realistischerweise sagen, dass du für den Einzelnen was bewegst. Und es ist ja auch tatsächlich so. Ich glaube, die schönsten Momente bei dieser Tierschutzarbeit, die kannst du an 2 Dingen festmachen. Das sind zum einen all die Hunde, von denen du mit Sicherheit weißt, weil du es im Herzen fühlst oder einfach siehst mit dem Auge, dass sie gut hier angekommen sind, dass sie vermittelt sind, dass sie glücklich sind, dass sie ihr entbehrungsreiches Leben hinter sich lassen konnten und hier glücklich ein Zuhause gefunden haben, so wie dein Krümel jetzt hier liegt. Und der andere Punkt ist, dass du ja manchmal auch wirklich den Erfolg hast, dass du in so einer Straße mit 10 Haushalten eben die Tiere aller 10 Haushalte kastrierst oder einen sehr engagierten Bürgermeister hast, der zustimmt, innerhalb seines Dorfes, seiner Stadt, seiner Gemeinde solche Kastrationsaktionen insofern zu bewerben, dass wirklich alle erreicht werden. Aber da muss zur Wahrheit gehört dazu, das ist eine absolute Seltenheit.
Und dafür macht ja auch euer Verein ganz viel. Also ihr rettet ja nicht nur Hunde, die ja auch in Rumänien zum Teil sonst getötet werden würden, sondern ihr geht ja auch, wie du schon mal erzählt hast, in Schulen rein, um die Leute eben und die Kinder schon darüber aufzuklären, was eigentlich mit Straßenhunden passiert und dass es auch anders geht.
Ja, ich glaube, wenn du was erreichen willst, in Ländern wie Rumänien, da musst du die junge Generation, die Kinder von heute sind die Tierschützer von morgen, mit ins Boot holen. Und da erlebst du ganz arg schöne Momente, wenn du in so einer Schule bist oder wenn du mit Kindern sprichst und wie leicht Kinder verstehen, wie ehrlich Kinder auch verstehen und wie leicht da das Eis zu brechen ist, am Kind zu sagen, hier, es hat 10 Grad minus draußen, euer Hund ist in der Hütte, der friert genauso wie du, dann kannst du dem Kind an den Gesichtszügen schon anschauen, wie es da arbeitet im Kopf und wie da wirklich eine Veränderung herbeigeführt werden will, sofern die Eltern dann den richtigen Moment nicht verpassen, sondern einfach sagen, ja, wunderbar, Kind, du hast recht, wir machen das jetzt, wir gehen das an. Dann wird dieses Kind lebenslang insofern positiv geprägt sein, ich will es jetzt hochtrabend sagen, dass so ein Fehler nicht nochmal passiert. Und du hast natürlich, ich glaube, man darf das sagen, mentalitätsbedingt sehr, sehr viele Eltern, die dem nicht zustimmen oder die das dann abtun und dem Kind sagen, hier, lass mich in Ruhe mit deinem Thema, kümmere dich um andere Sachen oder das war schon immer so. Großer Klassiker ja auch hierzulande, war schon immer so, müssen wir nicht ändern. Und genau da musst du ansetzen und es gelingt mittels der Schulprojekte sehr gut.
Und ihr habt ja extra Lehrer auch dafür ausgebildet, habe ich das richtig noch in Erinnerung. Also ihr habt ja auch Unterrichtsmaterial erstellt, deine Frau ist ja Lehrerin. Mhm. Und bildet die dann die Leute vor Ort aus oder wie kommt ihr da so in die Schulen rein, wie organisiert ihr das?
Ann-Kathrin hat gemeinsam mit dem Verein Schüler für Tiere so eine Unterrichtseinheit für ein Schuljahr erstellt. Und wir haben vor einigen Jahren solche Workshops innerhalb Rumäniens angeboten für Interessierte, auch Nichtlehrer, die sogenannte Tierschutzlehrer dann in Rumänien werden können und in Schulen gehen, um dort ein Jahr lang jede Woche 45 Minuten so einen Tierschutzunterricht abzuhalten.
Ach toll, jede Woche 45 Minuten. Das gibt's dann noch nicht mal hier in Deutschland.
Ja, das gibt's noch nicht mal hier in Deutschland. Man muss aber auch dazu sagen, also Wir sind total glücklich, dass wir per Tag heute insgesamt 23 Partnerschulen in Rumänien hatten oder durch 23 Schulen in Rumänien von 2011 bis heute konnten. Aber das hängt natürlich auch ganz arg viel mit dem Engagement der Schulleitung oder auch dem Einzelschulministerium dann des jeweiligen Landkreises zusammen. Da gibt's wirklich, also da muss man einfach auch dazu sagen, von 10 Schulen lehnen das mal kategorisch 8 ab. Eine kannst du überzeugen und was, eine ist bereit.
8 lehnen ab?
Ja, also wenn du es jetzt vom Landkreis aus hochrechnest aufs Land, dann macht diese Rechnung, glaube ich, ein realistisches Bild.
Warum lehnen die ab?
Also um auch vielleicht nochmal die Kurve hierher zu Deutschland zu bekommen, auch hier in Deutschland wird das ja ganz vehement abgelehnt oder wird das
was,
als
ernsthaft?
Tierschutzunterricht?
Ja.
Ja, Tierschutzunterricht wird auch hierzulande abgelehnt was? Oder als nicht wichtig
ach,
empfunden.
Ach du meine Güte.
Und da hättest du natürlich, also es wäre großartig, man könnte da sehr viel mehr machen, weil du da einfach ganz arg viele tolle Themen verankern könntest, weil Kinder daran interessiert sind und weil Kinder ja von uns Erwachsenen in dieses falsche Bild, wenn man das so sagen darf, gelenkt werden, weil sie eben beigebracht bekommen von uns Erwachsenen. Das ist so, das war schon immer so, das muss nicht geändert werden. Aber du hättest da ein unglaubliches Potenzial an Veränderungsmöglichkeit. Egal in welche Richtung du schaust, auch wenn oder wenn man einen Schritt weiter geht. Fridays for Future, das ist eine Kinder, wenn man dann Jugendbewegung heraus und kommt nicht von denjenigen, die irgendwie das Fachwissen mal grundvoraus hätten oder in der Thematik schon viele Jahrzehnte drin sind. Das krasse Gegenteil ist der Fall.
Das ist ja auch nicht immer von Vorteil. Also wenn die FDP sagt, überlass das Klima mal den Profis,
ja, dann wird's gruselig.
Sieht man schon, dass man nicht immer Profis braucht, zumindest nicht solche, die sich selbst so nennen. Aber das heißt ja, also ihr arbeitet gleichzeitig dafür, dass eben weniger Hunde erstmal sterben. Also ihr holt die von der Straße, die Hunde, die sonst getötet werden würden. Ihr arbeitet daran, dass die sich nicht so einfach vermehren können, indem ihr die Welpen mitnehmt und dann später auch kastriert. Und ihr arbeitet an der Mentalität den Tieren gegenüber in dem Land. Also ihr habt eigentlich 3 Angriffspunkte sozusagen, um das Leben für die Hunde da zu verbessern. Ne?
Wir haben unsere Tierschutzarbeit immer so ein bisschen an die Landespolitik anpassen müssen. In der ersten Zeit von 2000 bis 2013 haben wir überwiegend Hunde auf der Straße eingefangen, haben die kastriert und haben die abgesichert durch eine Futterstelle mittels Ohrclip optisch sichtbar gekennzeichnet als kastrierte Hunde an genau der Stelle, an der wir sie gefunden haben, wieder freigelassen. Und das war eine ganz tolle Arbeit über 13 Jahre hinweg, wo du auch wirklich Tag heute sagen kannst oder unmittelbar danach sagen konntest, aus einer Straßenhundepopulation von über 30.000 wurde eine Straßenhundepopulation von unter 4.500.
Was? Dank euch?
Dank der Kastrationsarbeit.
Ja, also, Wahnsinn.
Du siehst wirklich klipp und klar und kannst es auch anhand von Zahlen ganz festmachen, dass so eine Straßenhundepopulation durch das Instrument der flächendeckenden Kastration, Kennzeichnen, mittels Ohrclip, Einrichten von Futterstellen, absolut human und sehr zielführend reduziert werden kann. Und 2013 wurde ja dann das Tötungsgesetz erlassen, besagt, dass städtische Tierfänger auf den Straßen kastrierte und unkastrierte Hunde unter widrigen Umständen einfangen, in Tötungsstationen verbringen und sofern innerhalb von 14 Tagen nicht adoptiert werden, getötet werden. Und das hat unsere Arbeit insofern zum einen massiv zerstört, weil ja auch die Kastrationsarbeit und die wieder freigelassenen kastrierten Hunde eingefangen und getötet werden sollten, zum Vorschein gebracht. Und seit 2013 holen wir die Hunde zumindest aus 5 Tötungsstationen sehr, sehr regelmäßig und auch wirklich alle. Also regelmäßig heißt im 14-Tages-Rhythmus und alle heißt, es bleibt kein einziges Tier zurück. Du kannst nicht in Tötungsstationen gehen, in der, blödes Beispiel, 100 Tiere sind und du nimmst 60 mit und lässt 40 dort. Also
ihr rettet die Tiere wirklich vor dem Tod, muss man sagen.
In dem Fall oder innerhalb der Tötungsstationen, innerhalb dieser 5 Tötungsstationen, ist es tatsächlich so.
Und die werden nach 14 Tagen einfach getötet, wenn die keiner holt.
Sofern nicht adoptiert, getötet, ja.
Na, da würde ich auch alle retten.
Ja, es bleibt ja auch nichts anderes. Es ist auch, man muss sich das... Rumänien hat ja weit über 100 solche Einrichtungen.
Oh nein. Und, oh nein.
Da ist es natürlich furchtbar ernüchternd und traurig, dass, dass mehr oder minder nur 5 Tötungsstationen von uns angefahren werden können oder weil die Kapazitäten nicht weiter ausreichen.
Könnt ihr nicht mehr machen?
Wir haben 6.000 Hunde, die wir Tag heute beherbergen. Du hast weit über 100 Einrichtungen innerhalb des ganzen Landes und für 5 Tötungsstationen innerhalb und außerhalb unseres Landkreises stehen wir ein.
Das ist ja furchtbar.
Weißt du, dieses Rad dreht sich ja weiter. Dieser Teufelskreis geht weiter. In dem Moment, wo wir aus den Tötungsstationen die Hunde rausholen, können wir ja auch nicht zusehen, wie die jetzt lebenslang oder über einen langen Zeitraum innerhalb unseres Tierheims verbleiben. Sprich, du bist darauf angewiesen, dass wenn du weitere Hunde aus Tötungsstationen retten willst, zu dir übernehmen willst, musst du Hunde nach Deutschland oder ins tierfreundlichere Ausland, ob Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland, vermitteln. Und bist auch auf diese Rettungstransporte, die Vermittlung oder wie es ganz, ganz scharf häufig kritisiert wird, der Export der Hunde. Es ist kein Export der Hunde, es ist ein Rettungstransport, es ist ein Adoptionstransport, nicht an Privatleute, sondern an Partnertierheime, um eben die Vermittlungsinstrumente zu gewährleisten zu können, ist notwendig und auch unverzichtbar, wenn du für die Tiere innerhalb der Tötungsstation einstehen willst, weil du es ansonsten nicht kannst.
Ich verstehe gar nicht, wie das in der EU erlaubt sein kann.
Es ist ein ziemlicher Wahnsinn. Es ist ja auch pervers auf eine Weise hin, dass in unserer supermodernen Welt überspitzt gesagt Steinzeitmethoden angewandt werden, dass Tiere mit...
Ja, aber jetzt keine Details mehr, ja. Stehen hier schon die Tränen. Oh, ist ja echt hart. Ich weiß gar nicht, wie ihr das machen könnt, wie ihr das emotional auch hinkriegt. Also auch zu wissen, es gibt jetzt welche, die haben Glück, aber es gibt so viel mehr, die haben Pech. Wie kann man so eine Arbeit machen? Wie kann man es überstehen?
Ich glaube, so ein richtiges Geheimrezept dafür gibt es nicht. Du kannst dich daran festhalten, dass es möglicherweise eines Tages, oder dass es besteht ja Hoffnung darauf, dass sich eines Tages was ändert. Denn es gibt wirklich greifbare Lösungen, die unmittelbar vor dir liegen, die man einfach nur anwenden muss. Und die Hoffnung darauf, dass das eines Tages auch tatsächlich geschieht, politisch umgesetzt wird, infrastrukturell umgesetzt wird, die sind gegeben. Zugegeben, diese Hoffnung ist gering, aber sie besteht. Und dann sind es die Einzelschicksale. All diejenigen, für die du tatsächlich was tun konntest.
Und ihr habt ja selber auch 3 Hunde zu Hause, ne? Habt ihr die auch von dort, ne?
2 unserer 3 sind aus Rumänien, ja.
Hat man da nicht ständig den Impuls, noch mehr mitzunehmen?
Doch, auf jeden Fall. Und das ist auch passiert. Wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Katzen zu Hause. Und auf jeder zweiten Rumänienfahrt habe ich eine Katze jetzt mit nach Hause gebracht. Und einäugige, dreibeinige, und das sind ganz, ganz tolle Katzen, aber na klar, den Impuls hast du und das passiert auch.
Das war auch der Grund, warum ich nie zu euch kam. Ich hatte euch ja mal vor 2 Jahren hier im Interview dann spontan beschlossen, dass ich mal mit meinem Aufnahmegerät vom Radio euch besuche in Rumänien, aber ich glaube, es würde mir das Herz brechen. Also es ist ja einerseits absolut großartig, dass ihr Tausenden von Hunden jedes Jahr das Leben rettet. Aber ich kann halt nur einen haben oder eben 2. Ich würde bestimmt alle dann mitnehmen wollen oder es würde mir total leid tun für alle. Ich glaube nicht, dass ich das aushalten würde. Das bewundere ich auch total, wie jeder einzelne von euch und auch den Leuten, die da arbeiten, ja, das machen können.
Ich weiß gar nicht, ob das bewundernswert ist. Ich glaube eher, dass es also ich kann dich total verstehen und das ist ja auch so. Ich kann das auch wirklich nachvollziehen. Ich glaube, jeder von uns hat auch diese Momente, wo du irgendwie der Meinung bist, damit nicht mehr umgehen zu können. Und ich glaube, sehr, sehr langfristig macht es auch was mit einem. Der andere Punkt ist, dass du genau für den einen oder die beiden, von denen du eben gesprochen hast, einstehst und dass du ja die größte Gewissheit überhaupt hast, weil sie eben bei dir sind, dass für die beiden all das, was man sich in eben grauenvoll ausmalt und schrecklicherweise ja auch der Realität entspricht, eben nicht mehr passiert. Und ich glaube, das kann, Trost ist das falsche Wort dafür, das kann Hoffnung geben und das ist einfach dieser, es geht immer um dieses Gefühl, eine Gewissheit zu haben, weil für die meisten Dinge im Leben hast du keine Gewissheit und bei all dem Elend hast du sowieso unendlich wenig Gewissheit. Aber wenn du diesen einen Hund, ohne jetzt theatralisch wirken zu wollen, wenn du diesen einen Hund dann bei dir zu Hause hast und du weißt, hier, du bist sicher, du bist versorgt, komme was wolle, ich stehe für dich ein, dann ist es dann ist es das ganz, ganz Kleine, aber eben ganz, ganz Große.
Ja, ja, für den Hund ist es die ganze Welt.
Exakt.
Das stimmt. Du hast gerade schon auch vorher kurz angerissen, dass die ganze Arbeit für euch auch eben durch und während Corona auch nochmal so viel schwieriger wurde. Das ist ja ohnehin schon eine unglaubliche, ein Wahnsinnsorganisationsaufwand. Ich meine, ihr habt da 6.000 Tiere, ihr habt ja auch ein Wahnsinnsbudget, was ihr jedes Jahr braucht. Du hast mir schon mal vor 2 Jahren ungefähr gesagt, was ihr jedes Jahr braucht. Aber vielleicht kannst du es nochmal sagen, was braucht ihr jedes Jahr, um das Tierheim überhaupt erhalten und die Tiere füttern zu können?
Also die reinen Fixkosten, wie zum Beispiel Futter, Strom, Wasser, die Materialien für die Kastrationsprojekte belaufen sich auf 100.000 Euro im Monat.
Und, was? Im Monat?
Ja, es ist wirklich die
1.200.000 Euro im Jahr?
Ja, genau.
Ernsthaft? Das ist ja noch mehr als vor ein paar Jahren.
Ja. Du merkst einfach, also man merkt stetig und gerade so Aufhol-EU-Länder wie Rumänien, da hast du extrem krasse Preisanstiege. Und das schlägt richtig krass zu Buche, ja, keine Frage.
Wie überlebt ihr denn von Jahr zu Jahr? Das ist ja der Wahnsinn. Wie bekommt ihr das rein? Ihr seid ja ein Verein, ne? Mhm. Ein ehrenamtlicher Verein. Wie überlebt ihr?
Ganz ehrenamtlich ist es ja nicht. Oder ehrenamtlich ist es grundsätzlich, die Mitarbeiter sind schon angestellte Mitarbeiter.
Genau, sowohl, also der Verein ist aber gemeinnützig, ne? Also im Sinn von ist eine gemeinnützige Tätigkeit so. Ne? Ja, aber dass eure das Leute in Rumänien Geld bekommen, ist ja klar. Mhm. Ich meine, ist ja auch toll, dass es dann Arbeitsplätze da gibt.
Ja, ganz genau. Es ist ein Leben von der Hand in den Mund. Und wir sind unendlich dankbar, dass wir Spenderinnen und Spender haben, die uns unterstützen. Wir sind nicht der Verein, der die großen Sponsoren an der Seite hat, sondern wir haben die Menschen, wie, wenn ich das so sagen darf, wie du und ich an der Seite, die 7,50 Euro im Monat oder 50 Euro im Monat oder eben genau die Summe, die jeder Einzelne kann. Und aus diesen Futterpatenschaften oder aus diesen regelmäßigen monatlichen Zahlungen, zu welchem Betrag auch immer, können wir ungefähr zwischen 60.000 und 70.000 Euro monatlich für die Tiere bekommen. Und alles andere muss über Sonderprojekte, Einzelsponsoring, mehr oder minder zusätzlich beigeschafft werden. Ein Monat ist wahnsinnig schnell rum, 4 Wochen sind rasend schnell vergangen und am Monatsende brauchst du 100.000 Euro, um eben diese Fixkosten zu tragen und um im darauffolgenden Monat weitermachen zu können.
Und ihr wisst wahrscheinlich zu Beginn des Jahres noch gar nicht, wie es wird. Das ist ja nicht Geld, was man vorher schon hat, nehme ich an.
Ja, schrecklicherweise im Gegenteil. Also was wirklich jetzt da auch, ohne irgendwelche grauenvollen Bilder zeichnen zu wollen, was ein ganz arg schlimmer Zustand ist, ist tatsächlich dieses, auf eine Weise, wenn jetzt mal ein Monat nicht so gut läuft, was ja unter Corona auch wirklich zum Teil der Fall war, wobei ich an der Stelle nicht sagen will, dass wir die Spenderinnen und Spender, die an unserer Seite vor Corona waren, blieben während Corona an unserer Seite und sind auch heute an unserer Seite, wofür ich, und ich glaube, da darf ich im Namen aller sprechen, unendlich dankbar für bin, weil uns eben genau diese Krise nicht ereilt hat. Aber also die Dauerbrennerkrise, dass du irgendwie bei sozialen Projekten im Tierschutz im Allgemeinen oder auch in unserem Fall Tierheims Miura immer diese finanziellen Sorgen hast, die natürlich mitgehen, das ist eine Sache, die schrecklicherweise ja dazugehört.
Ja, wie kann man euch denn unterstützen? Also ihr habt ja einen Verein, der heißt aber nicht Ismeurer, sondern
Tierhilfe Hoffnung.
Und die findet man im Internet irgendwie, ne? Also wenn man euch googelt Tierhilfe Hoffnung, dann findet man euch unter tierhilfe-hoffnung.de, ne?
Ja, genau. Ja, findest du uns.
Und man darf auch kleinere Summen spenden,
habe ich hier unbedingt, von Herzen gerne. Man kann übrigens mit 7,50 Euro einen Monat lang einen Hund mit Futter versorgen.
Was, ernsthaft? Und mein kleiner Knirps hier, der braucht im Monat 50 Euro, hallo? Dem kürze ich gleich mal die Leckerlis. Ich glaube, es vier hakt, 7,50 Euro, hast du gehört, Schatzi? Mensch, das ist aber toll. Ernsthaft, 7,50 Euro ein Hund?
Ja, schau mal, du kannst mit 49 Cent ein Kilo Trockenfutter kaufen. Und wenn du, also das heißt dann, du kannst mit 7,50 Euro 15 Kilo Trockenfutter kaufen. Und wenn ein Hund pro Tag 500 Gramm Trockenfutter isst, dann hast du 15 Kilo ist gleich 30 Tage.
Du, ich ziehe meinem Knirps hier echt was ab. Das spende ich dann euch. Du, aber jedenfalls gut, man findet euch unter Tierhilfe Hoffnung. Bei uns im Studio ist übrigens noch immer Matthias Schmidt hier live bei der Wüstenwelle und erzählt von dem größten Tierheim der Welt, das Meurer, Smeura spricht man es, glaube ich, ne? Mhm. Die du eben aufgebaut hast und mit aufgebaut und wo du seit 20 Jahren machst du das, ne? Mhm. Seit knapp 20 Jahren.
Ja, wir sind jetzt im 21. Wir sind im April 2000 nach Rumänien gekommen.
Tatsächlich, ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Mhm. Hättest du damals gedacht, dass du das so lange machst?
Nein, wirklich nicht. Also auf eine Weise, nein, es war aber, glaube ich, für uns alle in diesem Moment überhaupt nicht klar. Ich glaube, es hat sich auch niemand die Frage gestellt in diesem Moment, wie Rumänien oder wie sich das in Rumänien für uns entwickelt. Ute Langenkamp, die Gründerin unseres Vereins, ist im April 2000 nach Rumänien gekommen und sie war eine unfassbar starke, mutige und sehr, sehr spontane Frau. Sie hat über Nacht entschlossen und es auch wirklich sehr, sehr eisern durchgezogen, für die Hunde Piteshtis die Verantwortung zu übernehmen, ohne zu wissen, um wie viele Tiere es sich handelt, die Smeura zu pachten. Smeura ist eine ehemalige Pelztierzuchtfuchsfarm. Furchtbar heruntergekommen, ohnehin ein Ort des Grauens seiner Zeit. Und hat dann wirklich da Unfassbares geleistet.
Und du machst es ja jetzt schon seit mehreren Jahren überwiegend alleine, oder du bist der Vereinsvorsitzende, ne?
Seit Dezember 12, ja. Mhm. Dezember 12 ist Ute Langenkamp gesundheitsbedingt ausgeschieden, ja.
Wie sieht denn deine Arbeit, wenn du da jetzt hinfährst? Du fährst ja da ganz oft rüber nach Rumänien, ne? Wie sieht denn dein Arbeitsalltag, wenn es da sowas gibt? Wie sieht das ganz konkret aus, wenn du da ankommst?
Unter Corona ist jetzt ein bisschen weniger geworden, bedauerlicherweise. Der Arbeitsalltag vor Ort, na, das ist in erster Linie, hat es ganz arg viel mit Organisation zu tun. Und wir sind mittlerweile ein Team von 102 Leuten.
Was, vor ernsthaft? Ort. 102 Leute? Ja, Wahnsinn, gratuliere. Also ich meine auch dazu, dass ihr die Arbeitsplätze da schafft. Das ist ja toll. Du hast ja schon erzählt.
Ist auch, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Oder dass du dann ein tolles oder ein starkes Team an der Seite hast, ist, glaube ich, wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Darunter sind mittlerweile 7 Tierärzte und die ja auch dringend gebraucht werden, schon der Kastrationsarbeit, der Kastrationsmobile wegen. Fast 60 Tierpfleger. Und da hast du natürlich unendlich viele Gespräche zu führen. Überall gibt's was anderes zu organisieren. Jeder hat ein Problem, ob größer, ob kleiner, das irgendwie gelöst werden will und auch gelöst werden soll. Dann ist es so ein Stück weit das Koordinieren von den Kastrationsaktionen, die Übernahmen aus den städtischen Einrichtungen, die sehr, sehr anstrengenden Bürgermeistergespräche, gerade wenn es um Kastrationsaktionen geht. Und dann ist es aber auch das Durchgehen durch die Paddock-Reihen zu schauen, welche Hunde sind da, welche Hunde sollten ganz, ganz dringend ausreisen. Ich meine, die Frage ist doof, weil natürlich alle, Nichtsdestotrotz, du musst es so ein bisschen vorbereiten für die Tierheime. Auch die Hunderettungstransporte, die wöchentlich stattfinden, müssen auf eine Weise organisiert sein. Ich muss aber an der Stelle auch wirklich jetzt dazu sagen, sowohl in Rumänien als auch in Dettenhausen haben wir ein ganz, ganz tolles Team, die wirklich an einem Strang ziehen, die mit Herz und Verstand bei der Sache sind. Und ich glaube, wir ziehen da alle in eine Richtung. Und deswegen ist es oft auch gut. Oft ist es auch furchtbar chaotisch und völlig desorganisiert. Aber meistens klappt es einigermaßen.
Das heißt, man muss gut improvisieren können bei deinem Job, den du dir ja selber praktisch aufgebaut hast. Ne?
Ich glaube, wenn ich Rumänien beschreiben müsste, dann stünde es so ziemlich an den ersten drei Stellen, dass Rumänien ein total improvisiertes Land ist und dass das also total beeindruckend ist, dass es kaum was gibt, was man nicht irgendwie mit Draht oder irgendwas anderem sehr, sehr schnell lösen, reparieren und wieder gut machen kann. Und auf der anderen Seite auch also das ist der positive Punkt gewesen, und der negative Punkt, was das Improvisieren angeht, ist, dass auch lang abgesprochene Kastrationskampagnen zum Beispiel oder Verträge oder jetzt haben wir ein Waldrefugium für Hunde gebaut.
Oh,
und in dem Zusammenhang fällt mir ein, hatten alles genehmigt und es war alles in bester Ordnung. Und ich weiß nicht, wie viel 25.000 Ämter da noch mit involviert waren und wo jeder auch auf vielen Seiten unterschrieben, gestempelt, gemacht und getan hat. Und als dann alles kurz vor Fertigstellung wurden dann wieder Genehmigungen entzogen und alles wurde wieder zurückgenommen. Und aber lange Rede, kurzer Sinn, es hat funktioniert, aber dieses Improvisieren, das geht auch in die andere Richtung. Das macht es manchmal furchtbar kompliziert.
Ja, das geht ja auch sicher total an die Nerven. Ich meine, es war eh schon ein super harter Job. Und wenn man dann nicht weiß, ob die Sachen, die man dann organisiert hat, ob die dann klappen, stelle ich mir super schwierig vor. Also emotional auch, ne, dass man da nicht die Energie verliert, so.
Ja, das stimmt. Und da hat Rumänien wirklich, das kann man glaube ich an der Stelle echt sagen, da hat Rumänien immer, ist Rumänien immer für eine Überraschung gut und schrecklicherweise häufig auch für keine gute.
Und keine gute Überraschung war ja auch die Pandemie. Also ich weiß noch, wir haben ja vor 1,5 Jahren mal irgendwie telefoniert, ne?
Mhm.
Und ich weiß gar nicht, um was es da ging. Also jedenfalls, aber hast du erzählt dann am Telefon, dass ihr gerade gar nicht über die Grenze kommt. Da war gerade kurz vor Grenze zu, ich weiß nicht, war es die tschechische Grenze oder irgendwo war Grenze zu, und du hast nicht gewusst, wie ihr da Hunde rein oder rausbringt.
Ich erinnere mich an unser Telefonat. Das war wirklich ganz zu Beginn der Pandemie. Und im Nachhinein gesagt, es gab so eine ganz, ganz kurze Zeit. Ich würde sagen, das waren zwischen 3 und 5 Wochen, wo wirklich sehr, sehr vieles unklar war. Ich erinnere mich an zwei so Momente, die sich wirklich eingebrannt haben. Einmal eine komplett leergefegte Autobahn über mehrere Stunden, wo du wirklich kein LKW, kein anderes Auto, nichts und niemanden gesehen hast, wo du mutterseelenallein mit deinem Sprinterbus unterwegs warst. Und was ich als ziemlich furchtbar in dieser Lockdown-Pandemie-Zeit empfand, waren die Unterschiedlichkeiten aller Länder. Also Deutschland hat den Plan X bevorzugt, Österreich den Plan Y, Ungarn den Plan Z und das sowieso noch mit irgendwelchen Besonderheiten, und die Rumänen haben sich nochmal was anderes furchtbar Kreatives einfallen lassen. Und dann hattest du diese Transitkorridore. Das war, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, ohne was Falsches sagen zu wollen, eine ungarische Erfindung. Furchtbar blödsinnig im Nachhinein betrachtet oder auch schon währenddessen betrachtet, dass du an der Grenze die gesamten LKWs, PKWs über sehr viele Stunden aufgehalten hast, und dann konntest du dich entscheiden beim Reinfahren ins Land, ob du jetzt den Transitkorridor, dieselbe Autobahn wie auch sonst immer, in Richtung Serbien, Rumänien, Belgrad und das vierte Land fällt mir nicht ein, wählen konntest. Und dann hast du beim Hineinfahren ins Land quasi angegeben, wie du quasi das Land Ungarn jetzt als Transitreisender durchqueren möchtest, und hattest dann eine Zeitvorgabe, in welcher Zeit du zum einen durch sein musstest. Es gab Transitparkplätze und Nicht-Transitparkplätze. Also du musst es auf eine Weise auch wirklich mitdenken. Reicht der Diesel? Passt es mit der Vignette? Aber auch was die Tiere angeht, passt es mit dem Versorgungsstopp und kommst du da durch? Das war schon. Und eben diese Grenzstaus, wobei wir da nicht ganz schlimm getroffen waren. Da sind wir immer sehr, sehr gut durchgekommen. Und
da habe ich an euch gedacht, da war das nämlich in Nachrichten, dass die LKW teilweise in ihrer Kabine übernachten mussten, dass die wirklich viele, viele Stunden da standen. Und ich habe echt an eure Hunde gedacht. Oder auch, an die schrecklichen Schlachttransporte, an die sowieso.
Ja.
Aber wie viel da die Tiere im Stau standen.
Mhm.
Und ihr habt ja dann noch drüber nachgedacht. Also ich meine, natürlich denkt ihr darüber nach, weil ihr ja eure Tiere liebt. Aber ich musste auch an die armen Tiere denken, in den Schlachttransporten.
Absolut,
die dann ja nicht versorgt werden, weil die LKW-Fahrer das ja nicht machen. Da ist mir oft das Herz gebrochen.
Das glaube ich, ist auch so.
Bei euch ging die Situation, du hast gesagt, nur 3 bis 5 Wochen, wo es so ganz schlimm war mit diesen Korridoren oder mit diesen Staus.
Mhm.
Hast gerade erzählt. Aber du hast ja auch im Vorgespräch erzählt, dass du dich zum LKW-Fahrer deklariert hast, um überhaupt irgendwie nach Rumänien zu kommen. Was war das denn?
Ja, es gab dann, also du konntest mit einem normalen Auto, mit einem normalen PKW konntest du nicht mehr fahren, weil gesagt wurde, entweder hast du einen triftigen, vernünftigen Grund, der irgendwie nicht aufschiebbar ist, und dann musstest du irgendeinen ganz besonders wichtigen Termin haben und musstest das dann für 4 Länder, jetzt in dem Fall Deutschland, Ungarn, Österreich, Rumänien, bestätigt wissen. Und das war total schwierig. Und es gab eben diesen, nennen wir es Trick, sich selbst als LKW-Fahrer, als Warentransporteur zu deklarieren mit CMR-Papieren und allem drum und dran.
Ach du meine Güte.
Und dann bist du ganz gut über die Grenze gekommen.
Wie hast du das denn gemacht? Also ich meine, hast du dir ein Papier geschrieben, ich bin LKW-Fahrer, also wie macht man das?
Nee, ich habe mich da ganz tapfer in Sprinte gesetzt und hatte eben diese CMR-Papiere, also diese internationalen Frachtbriefe dabei und habe meine 14 Transportboxen als sehr, sehr wichtige, unaufschiebbare Ware deklariert und bin dann von Land zu Land getingelt.
Wie cool
und
das hat
auch funktioniert. Also ist jetzt irgendwie lustig nacherzählt, war eine heiße Zeit zu dem Zeitpunkt, aber es hat funktioniert jedenfalls und war dann auch gut, ich war unendlich froh, dann irgendwo auch mit so einem leichten Sicherheitsgefühl unterwegs zu sein oder zumindest zu wissen, du bist jetzt nicht 12 Stunden gefahren und die schlechte Laune eines Zöllners kann dich jetzt wieder 12 Stunden zurückfahren lassen.
Hätte das sonst der Fall sein können? So?
Ich habe es mir in irgendwelchen schlimmen Albträumen mal ausgemalt, aber es ist nie passiert.
Okay. Was war denn dann noch schwierig in der Pandemie? Also ich meine, wir haben ja leider noch Pandemie und jetzt mehr denn je. Ich habe heute gelesen, Rumänien hat eine Inzidenz von 1000, über 1000. Ist ja der Wahnsinn. Und die Intensivstationen sind so voll, dass heute kamen 6 Patienten nach Deutschland hergeflogen. Also ich meine, zum einen scheint ja die Situation dort absolut katastrophal zu sein. Zum einen da die Frage, ob sich das auf euch auch auswirkt und auf eure Leute in das Möhrer. Und dann aber auch, wie war jetzt die letzten Jahre oder ja schon fast 2 Jahre mit der Pandemie sonst organisatorisch für euch? Also jetzt natürlich in den ersten Wochen, dieses Durchkommen war schwierig. Was war noch schwierig organisatorisch und wie ist so die gesundheitliche Lage gerade im Camp, sage ich mal?
Mhm. Organisatorisch total schwierig ist es, weil wir eben ein großes Team sind mit 102 Mitarbeitern, dass du musst ja irgendwo schauen, dass du das Team zusammenhältst, dass du auf eine Weise Sicherheit vermittelst und auch Sicherheit gibst. Und je mehr du dir darüber Gedanken machst, desto klarer wird, dass all die Dinge, die du da eben geben möchtest, nämlich Sicherheit und Gewissheit, nicht annähernd geben kannst. Und jedes ach so toll ausgearbeitete Hygienekonzept es geht einfach nicht auf und es ist auch Tag heute, das braucht man auch gar nicht schönreden oder zurückhaltend sagen mit alles ist gut und es klappt schon. Wenn Mitarbeiter jetzt zum Beispiel Tierpflege erkranken und infolgedessen nicht mehr kommen können, dann können wir es nicht aufrechterhalten. Das ist völlig klar. Und bei uns hat ein Tierpfleger zwischen 120 und 140 Hunde pro Tag zu versorgen. Und da kriegst du keinen Ersatz bei. Und da kriegst du auch in Rumänien keinen Ersatz bei.
Die müssen sich impfen lassen. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber ich meine, wenn die krank werden, dann ist ja ganz schlecht.
Völlig klar. Rumänien hat eine richtig furchtbare Impfquote. Die lag irgendwie Anfang Oktober bei 27%.
Jetzt habe ich heute gelesen 33%. Ich habe es nochmal nachgelesen, aber es ist auch nicht so viel besser. Also praktisch ein Drittel. Aber das heißt, wahrscheinlich sind von euren Leuten dann auch nur ein Drittel ungefähr geimpft, ne? Oder?
Wir haben 102 Mitarbeiter und davon sind 64 geimpft.
Ja, super.
Das ist, glaube ich, eine ganz gute Quote, wenn man davon eine Quote sprechen kann.
Entspricht genau Deutschland. Entspricht ja genau der deutschen Quote. Wow. Oh, da habt ihr richtig die deutsche Impfmentalität mit rübergebracht.
Ja. Und klar, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich hofft man, betet man, dass eben all das nicht passiert und dass wir unserer Arbeit nachgehen können und dass es aufrecht bleibt.
Das Aber 38 Leute können jetzt noch erkranken.
Mist. Ja, hast du
Könnt ihr nicht
recht.
Mal so ein Impfmobil zu euch schicken, so ein Kastrationsmobil, nur mit ein paar Spritzen, die es zu euch kommen?
Ja.
Können die Tierärzte nicht impfen? Nee, Quatsch, aber ich meine, ja, das bereitet mir jetzt richtig Sorgen, dass ja eure Leute auch krank werden können. Und die haben ja sowas Wichtiges. Also wenn ich hier krank werde, fällt keiner tot um.
Das kannst du so jetzt auch nicht sagen.
Naja, dann ist halt, ne, wird irgendwo eine andere Sendung eingelegt, aber ist ja nicht schlimm. Aber wenn jetzt bei euch jemand krank wird, dann schaffen es die Hunde nicht, oder wie? Ist das schrecklich? Also wenn jetzt bei euch 30 Leute krank werden angenommen, ja, ist schlecht. Schlecht.
Definitiv. Und ich glaube, das Szenario darf man insofern, ich habe mich immer gefragt, wie sich manche Menschen dann da so in der Lage fühlen, sich vorne hinzustellen und zu sagen, es ist alles unter Kontrolle und es klappt alles, komme was wolle. Ich glaube, wir tun alles dafür, dass wir es unter Kontrolle haben, aber ich glaube nicht, dass wir uns vorne hinstellen könnten, um zu sagen, komme was wolle, das funktioniert. Und ich würde sogar noch weitergehen und behaupten, das kann niemand, auch von all denjenigen, die das schon zu völlig unpassender Zeit behauptet haben. Von dem her, natürlich ist ein Punkt, sich impfen zu lassen, natürlich ist ein Punkt, irgendwie Masken und Hygiene und so weiter so einzuhalten, dass das auch wirklich sinnvoll ist. Und ich glaube, dass man damit schon einigermaßen viel generieren kann. Aber wenn du diesen absoluten Worst Case hast, dann hilft dir all das zumindest in dem Moment nichts mehr. Und das ist wahrscheinlich auch die große Herausforderung dieser Pandemie, mit den Dingen zum einen umgehen zu können und im Zweifelsfall dann eben sehr schnell zu handeln.
Und dann im Notfall noch wen anders einzustellen, so kurzfristig, ne?
Richtig.
Das heißt aber eigentlich, ihr braucht, um jetzt auch das mit der Pandemie ein bisschen besser organisieren zu können, theoretisch noch ein bisschen mehr Geld, oder?
Klar, natürlich, finanzielle Hilfe wär großartig, weil eben auch all diese Sonderkosten, die es mit Corona jetzt eben gab, und sei es Schutzausrüstung und weiteres Personal massiv gestiegen sind oder weil der Bedarf einfach unfassbar groß ist.
Dann sage ich hier nochmal eure Internetseite durch. Das ist www.tierhilfe-hoffnung.de. Das ist der Verein, der die Smeura betreibt, und noch immer sitzt Matthias Schmidt, der Vorsitzende des Vereins, hier bei uns im Freien Radio Wüstewelle. Ich habe noch eine Frage, und zwar, wie siehst du das, dass die Leute jetzt ganz viele Hunde aus den Tierheimen holen, diese sogenannten Corona-Hunde? Ist ja eigentlich erstmal gut, denkt man, ne, weil dann weniger Hunde in Tierheimen sind. Wie siehst du das, oder auch jetzt gerade angesichts der Feiertage und Weihnachten, dass Leute vielleicht denken, ach, da holen wir uns noch einen Knirps aus dem Tierheim. Wie siehst du sowas?
Dieser grundsätzliche Gedanke, ein Tier aufzunehmen, den finde ich sehr aufrichtig, und den fand ich auch im vergangenen Jahr unter Corona oder unter dem Lockdown sehr aufrichtig. Ich glaube übrigens, dass die meisten Leute das aus einem aufrichtigen Grund heraus getan haben, in Tierheime gegangen sind, um Hunde zu übernehmen. Ich glaube, man muss an der Stelle ehrlicherweise ein ganz klein wenig differenzieren, ohne da innerhalb der Tiere differenzieren zu wollen, aber in der Art und Weise, wie Tiere angeschafft wurden. Geht man wirklich aktiv in ein Tierheim, lässt sich dort beraten, schaut sich Tiere an, macht Kennenlernspaziergänge, lässt eine Vorkontrolle stattfinden und nutzt eben all die Instrumente einer guten, einer sicheren Tiervermittlung, dann finde ich es einen völlig legitimen Punkt und absolut in Ordnung. Wenn man über eBay und wie all diese schrecklichen Portale heißen, schnell einen Welpen aus irgendeinem Kofferraum, aus irgendeiner dunklen Ecke, aus irgendeiner düsteren Wohnung herauskauft für viel Geld, irgendwie so schnell Rassehund und so weiter, dann finde ich das weder aufrichtig noch besonders gut und auch massiv verwerflich. Nur hier stellt sich die Frage, ich finde, wir im Tierschutz, wenn man das so sagen darf, tun über die Vermittlung der Tiere innerhalb von Tierheimen an Adoptanten alles, was notwendig ist, um eine gute, eine sichere Tiervermittlung zu gewährleisten. Und ich würde an der Stelle auch wirklich sehr klar sagen, da liegt es am Gesetzgeber und da liegt es auch an der Gesellschaft, eben illegale Welpenzucht oder auch ausländische Rassetiere hierher aus rein wirtschaftlichen Gründen zu bringen, um sie fürs schnelle Geld dann zu vermitteln. Und da gäbe es schon einige Instrumente, wie man das ein bisschen kontrollieren könnte, wie man das auch unterbinden könnte und wie man solche Vermittlungen überhaupt gar nicht mehr stattfinden lassen könnte, geschweige denn diese Art und Weise oder dieses Portal überhaupt zu schaffen, dass so viele Welpen aus Polen, Bulgarien, Rumänien sicherlich auch, keine Frage, Rassewelpen, dann hier nach Deutschland oder in andere Länder bringen, um sie dann irgendwie für schnelle Geld zu vermitteln.
Das heißt, auf keinen Fall Hunde jetzt bei eBay kaufen, sondern sich einfach in Tierheimen gut beraten lassen. Und dann darf man schon einen Hund adoptieren, wenn die eigenen Lebensumstände auch dafür genügen.
Absolut, definitiv.
Ja, Matthias Schmidt, ich habe das Gefühl, so, du bist so richtig an dem richtigen Fleck in deinem Leben. Wir hatten ja zu Beginn die Frage, was würdest du tun, wenn man nur noch ganz kurz zu leben hätte, praktisch ausgehend von diesem Lied. Ne? Und ich habe ja noch gesagt, wahrscheinlich würdest du Hunde retten. Du hast gesagt, ja. Und ich glaube, wenn man genau das tun würde, was man gerade tut, ja, wenn man nur noch kurz zu leben hätte, dann ist man am richtigen Platz in seinem Leben. Würdest du sagen, du bist am richtigen Platz in deinem Leben mit dem, was du tust?
Na, wenn ich da jetzt nur mit Ja drauf antworte, dann klingt das ja furchtbar arrogant.
Nein, nein, das klingt furchtbar richtig.
Das ist lieb von dir und sehr schmeichelhaft.
Ich meine das gar nicht so sehr als Kompliment, sondern eher als...
Ich glaube, ich habe es richtig verstanden. Ja, ich würde auch mit Ja antworten. Ich halte es für ein großes Privileg, zum einen, dass ich das machen darf, was ich mache, und zum anderen halte ich es für eine unglaublich sinnvolle und wichtige Tätigkeit. Und ich fühle mich da am richtigen Platz. Und das würde ich auch so sagen, eben mit der Bitte, das nicht als arrogant zu verstehen, aber ich würde schon so sagen, ja.
Bist du glücklich mit dem, was du machst? Jetzt mal abgesehen davon, dass die Arbeit oft absolut traurig ist. Bist du insgesamt damit glücklich? Also auch wenn du dann die geretteten Hunde siehst?
Ja, das kann man mit einem einfachen und ehrlichen Ja beantworten.
Bei uns war Matthias Schmidt, Vorsitzender von der Tierhilfe Hoffnung, die das größte Tierheim der Welt leitet, die Smeroa. Wer spenden möchte, geht auf www.tierhilfe-hoffnung.de. Matthias, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst, und alles Gute für deine Arbeit.
Danke vielmals, ich danke dir.